Der Teil fällt mir noch leicht. Der Teil fällt mir auch noch leicht. Aber dann wird es kompliziert für mich. Und ich habe mich gefragt, kann ich und darf ich überhaupt über so ein Thema predigen? Die, die mich jetzt diese Woche schon öfters erlebt haben, die wissen, ich knapper an einem Ding, was einem so nebenbei aufgetan wird. Ich sollte im Mandelzweig Christian vertreten, dem es übrigens sehr gut geht, und er kommt diese Woche aus seiner Reha wieder raus. Also alles scheint gut gelaufen zu sein. Danke für die Gebete. Und dann mache ich Vertretung abends im Café Mandelzweig. Evangelistische Predigt war gefragt, und dann denke ich mir, na, da habe ich ja einige auf Lager. Und das Gute ist, immer drei Punkte kann man sich am meisten merken. Vor allem auch, wenn man predigt, dann merkt man sich drei Punkte wesentlich einfacher. Man kommt nicht so schnell durcheinander, war es jetzt Punkt 6 oder Punkt 19, den ich nehmen wollte. Und dann hatte ich so einer meiner Lieblingsthemen, drei Dinge, die man unbedingt über Gott wissen muss. War mal Punkt 1, Gott ist so groß, dass du ihn nicht erreichen kannst. Also du kannst dir Mühe geben ohne Ende. Du kannst singen, wie du willst. Es gibt immer ein paar Engel, die besser singen können. Und da hat Gott eine ganze Menge von in der Reserve, ja. Aber er ist auch so mächtig und so groß, dass du ihn nicht einfach mal besuchen kannst. Ich habe das am Beispiel gemacht, so wenn du in Windsor vor dem Schloss stehst und sagst, du willst mal mit Queen Mum einen Tee schlürfen. Du kommst ja gar nicht an den Wachen vorbei, weil die so groß ist, die Queen, da bist du ein kleiner Fisch, ja. Versteht ihr? Und Gott ist viel größer. Und dann eine zweite war, aber er kann dich erreichen, nicht? Und das ist zwischen Glück und Pech, ja. Erwischt er dich in einem guten Zustand, freust du dich, wa? Bist du gerade beim Sündigen, ist es natürlich peinlich. Und der dritte Punkt war, er will dein Freund sein. Und dann gehe ich raus aus dem Café abends und dann bewegt mich das, wie groß ist eigentlich dein Gott? Und dann habe ich gedacht, eigentlich darf ich gar nicht drüber predigen, weil wie will ich ihn beschreiben? Oder wenn wir heute über den Heiligen Geist nochmal nachdenken, wie der Heilige Geist zu uns kommen kann, wie geht das? Wie schaffe ich das zu erklären? Weil so groß wie Gott ist. Am Freitag hatten wir dann Pastorentreffen und da musste ich so eine kurze Einleitung oder auch ein kurzes Wort machen und dann habe ich auch mein Herz so ein bisschen ausgeschüttet und vorher war ich nochmal im Internet, um zu sehen, wie groß Gott ist. Google weiß ja alles, ja. Und da habe ich so ein paar Anregungen gefunden, nicht? Wenn ich den Himmel betrachte, so in der Großstadt guckst du hoch, kannst du maximal 100 Sterne, sagen die Wissenschaftler, oben entdecken. Hast du den Zugang zur Wüste, alles ist dunkel und du schaust da nach oben, dann schaffst du etwa 5000 mit dem unbewaffneten Auge. Aber hast du dann ein gutes Teleskop, dann kannst du 70 Trilliarden Sterne sehen, das sind 7 × 10^12. Um das ein bisschen greifbarer zu machen, das sind mehr Sandkörner, als an allen Stränden und in allen Wüsten der Erde zu finden sind. Und das Scharfe ist, die Bibel sagt, Gott kennt sie alle mit Namen. Über diesen Gott soll ich euch was erzählen. Und ich dachte, Mann, als Pastor, wie klein ist eigentlich dein Gott, den du hast? Das lässt mich bis auf den heutigen Tag nicht los. Und dann natürlich nochmal Google, ja. Ich muss das mehrfach sagen, damit ich das in meinem Hirn behalte. Außerdem waren ja nicht alle da. Ein Wasserstoffatom ist das kleinste Atom, was es gibt. Die ein bisschen gebildet sind, nicht mit Naturwissenschaften und so weiter, oder die Google lesen. Es gibt einen Atomkern und es gibt da so ein Elektron, das drumherum schwirrt. Das ist wie eine Frau, die um ihren Mann kreist. Das ist das kleinste Atom. Wenn man dieses Atom 1000 × 1000 × 1 Milliarde vergrößert, eine Milliarde ist ja inzwischen klar, ja, mit den Geldern kennen wir uns ja alle aus, die Euros oder so, ja, aber eine Milliarde mal 1000 vergrößert, du hast jetzt so ein Mikroskop, dann ist dieses Wasserstoffatom im Kern 1,70 Meter im Durchmesser. Also so etwa meine, hier knapp unter dem Pony würde das aufhören. Und dann müsstest du 50 Kilometer gehen und dann würdest du das Elektron finden und das ist nur 0,1 Millimeter groß. So groß ist unser Gott. So groß ist unser Gott. Und wenn ich nachher mit euch weiter über den Heiligen Geist rede, dann weiß ich gar nicht, wie ich das formulieren kann, wie der große Gott wirklich kommt und mit uns unterwegs sein will. Wenn er schon die Trilliarden von Sternen mit Namen kennt, dann kennt er ja deinen auch. Wie groß ist dein Gott? Ich denke manchmal, wir reduzieren ihn auf Notfalllösungspläne, wenn es mir gerade mal schlecht geht und sagen, könntest du da mal eine Lösung haben, aber in Wirklichkeit glauben wir noch nicht mal dran. Ich bin überzeugt, wenn du Wissenschaftler bist und wirklich Wissenschaft betreibst, wenn du dich dafür interessierst, du kommst an einen Gott, der so groß ist, dass du ihn auch nicht annähernd erfassen kannst. Wie groß ist unser Gott? Wir hatten uns angesehen, das letzte Mal, dass über Pfingsten Folgendes gesagt wurde, dass die Jünger dort vertreten waren und plötzlich kam der Heilige Geist. Und die Umstehenden, denen ging das durchs Herz, als Petrus predigte. Und als sie das hörten, fragten sie die Apostel, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir denn tun? Und Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünde, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung und allen anderen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Das hatten wir uns angesehen und haben gedacht, okay, wir wollen ja auch diesen Heiligen Geist haben. Und da komme ich nachher noch drauf, um ihn ein bisschen zu erklären, soweit ich das mit meinem Spatzenhirn schaffe. Aber um ihn zu kriegen, fing das damit an, dass ich sah, als erstes muss ich Buße tun. Ich sollte mich taufen lassen und dann kann ich empfangen. Das waren so die Stufen, die in der Apostelgeschichte vorausgesagt waren. Buße tun, hatten wir uns drüber unterhalten, da will ich jetzt nur im Schnelldurchgang durchgehen, war, dass ich als erstes hören muss, dass du unheimlich wertvoll bist für Gott. Dass er dich mit Namen kennt, dass er dich liebt, dass er dich annehmen will, dass er mit dir unterwegs sein will. Das sollte als erstes gehört werden. Alles andere ist Schnickeschnacke. Dann brauchst du gar nicht über Buße zu reden, aber wenn du dann merkst, du bist unheimlich wertvoll, dann erkennst du auf einmal, wie du bist. Und Buße tun heißt dann umzudenken und die Bereitschaft wieder zu haben, sich vor Gott zu demütigen. Das kann durch ganz radikale Ereignisse ausgelöst werden. Nochmal so eine Anekdote von Wilhelm Busch, die ich gestern gelesen habe, als sein Bruder verhaftet wurde in der Kirche. Er war ja der CVJM-Sekretär, der Johannes Busch. Da kamen einige von den Leuten der SS damals vorbei und einer schrie ganz laut, euch Pfaffen wird man auch nochmal das Maul stopfen. Und während sie ihn verhafteten, rutscht er auf einer Bananenschale aus und fällt auf die Stufe und bricht sich das Knick und ist tot. Johannes Busch sagt, er hat noch nie solche Evangelisationen gehabt wie die, wo SS-Leute gekommen sind und gefragt haben, wie man in den Himmel kommen kann. Wenn ich auf einmal vor der Allmacht Gottes stehe, da verändert sich das und dann muss ich mich demütigen vor dem großen Gott, von dem ich gerade erzählt habe. Die Bereitschaft, sich zu demütigen vor Gott, das heißt Buße tun. Und man muss sich aufmachen, zu ihm zu kommen, das ist der Weg zur Taufe. Wir hatten an Naaman uns festgemacht, ein Bild zur Taufe, dass ich bereit bin, mich komplett zu outen vor Menschen und vor Gott und zu sagen, ja, ich will ein anderes Leben führen. Ich verkaufe mich mit Haut und Haar an den ewigen Gott. Wir hatten noch darüber nachgedacht, dass das in unserem Leben nach dem einmaligen Erlebnis im See vielleicht in Vergessenheit gerät. Und wir hatten eine Taufbunderneuerung ausgesprochen, dass ich sage, ja, ich will nochmal dieses Gebet sprechen, dass ich zu Gott kommen kann und ihm danken für die Erlösung. Dass ich Jesus Christus Danke sagen, dass er alle meine Schuld auf sich genommen hat und hat bezahlt, dass ich so angenommen, wie ich bin, dass ich ihm nochmal ausdrücke, dass ich von ganzem Herzen glaube, dass er auferstanden ist, wie er versprochen hat, und dass er alle Tage bei mir sein will. Dass ich ihm danke, dass ich Gottes Kind werden dürfte und mich geliebt wissen darf. Dass ich mein Leben nach seinen Maßstäben ausrichten will, das habe ich ihm nochmal versprochen. Und dass ich mich doch von allem Bösen abwenden möchte, um Gutes zu tun. Und dass ich ihn bitte, mir dabei zu helfen. Hier waren wir stehen geblieben. Und dann war die Frage, wie empfange ich denn jetzt diesen Heiligen Geist? Und hier bin ich muss es ehrlich sagen, in der Vorbereitung stecken geblieben. Weil es immer noch in mir arbeitet. Paul, wie groß ist eigentlich dein Gott, dem du dienst? Wie groß ist das? Und wenn der Heilige Geist ein Teil von Gott ist, viele meinen ja, man kann das gar nicht erklären, wie das ist, so 3 in 1 oder so. Aber ich sag mal, im Winter konnte ich Schlittschuh laufen auf dem Wasser. Jetzt kannst du drin schwimmen. Und wenn du es richtig heiß machst, kannst du drin gegrillt werden. Es gibt 3 Aggregatzustände beim Wasser. Alles ist H2O. Bist du des Lebens nicht mehr froh, stürzt dich in H2O, so heißt es ja, wa? Aber ich sage immer dann, bekehr dich lieber. Ja, verstehe, das ist H2O, 3 Aggregatzustände, da haben wir kein Problem zu sagen, das sind 3 verschiedene Sachen. Aber trotzdem, Gott, Heiliger Geist, was ist das? Fragte mich mal jemand, der in einem Wochenende die Bibel zum zwei Drittel zum ersten Mal durchgelesen hatte, und dann kam die Frage: Sagen Sie mal, was ist denn der Heilige Geist? Und dann war ich sprachlos. Deswegen lasst mich im Moment ein klein wenig Sachen zusammentragen. Heiliger Geist ist Gott selbst, eine Ausdrucksform von diesem großen, ewigen Gott. Im Buch Hiob wird er als Atem Gottes beschrieben. Das heißt, wenn der Heilige Geist auf uns kommt, kommt Gott selbst. Alles das, was Gott ausmacht, finden wir in ihm. Er war von Anfang an da. 1. Mose 1, Vers 2. Er brütete über dem Chaos, so steht es geschrieben. Über dem Wasser. Er ist allgegenwärtig. Wohin soll ich fliehen vor deinem Geist? Merkt ihr, hier sind alles Dinge, die Gott auszeichnen, so wie Gott ist. Das wird in dieser Personenform des Heiligen Geistes ausgedrückt. Ich könnte jetzt lange durchgehen mit euch. Ich will nur noch weitergehen. Ich sage, er ist allmächtig. Das weiß man spätestens dann, wenn man die Weihnachtsgeschichte liest, dass der Heilige Geist auf eine Jungfrau kommt und ein Kind zeugt. Wie soll das gehen? Er ist allwissend. Das ist schon ein bisschen unbequem, deswegen mache ich schnell weiter. Er ist in 1. Korinther 2, Vers 10 und 11 vorgeschrieben. Er ist ewig, zeitlich unbegrenzt. Hebräer 9, Vers 14. Dieser Heilige Geist kommt und will uns begegnen. Und die Frage ist an uns, wie soll das gehen? Wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? So singen wir im Weihnachtslied über Jesus. Aber letzten Endes muss das um den Heiligen Geist gehen, weil der Herr Jesus ist zum Vater aufgefahren und hat den Heiligen Geist geschickt. Und ich möchte das ein klein wenig dran festmachen an diesem 2. Korinther 6, Vers 16. Denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Nochmal, wie groß ist dein Gott? Er möchte kommen und möchte bei dir Wohnung machen. Er möchte in dein Innerstes hineinkommen. ist unvorstellbar, oder? Oder kann das von euch einer verstehen? Der sollte jetzt aufstehen und sollte mir das erklären. Ich komme da an meine Grenzen. Ich habe keine Bilder, die irgendwo ausreichen, dass Gott mit 6, 7, 8, 10 Milliarden Menschen einfach umgehen kann und sagen, ich möchte bei Ihnen Wohnung machen. Ich weiß nicht, wie es geht, aber ich weiß auch nicht, wie der 7 Trilliarden Sterne gemacht hat. Das sind die Planeten ja noch nicht mal bei genannt. Das sind ja nur die, die leuchten. Ich weiß auch nicht, wie mickrig er gehen kann, wie klein das gehen kann. Das hört ja bei den Atomen nicht auf. Da gibt's ja noch Quarks, ja. Nicht die, die man essen kann damit, oder was gut für den Teng ist, sondern das sind eben so kleine Flitzpiepen, die da unten noch drin sind. Quarks und Leptonen. Ey, das ist nichts irgendwie aus der Urzeit, ja. So grüßen, so sauriermäßig, ja. Das sind ganz kleine Dinge, die kann man, ach, das wäre jetzt eine Sache mit euch. Da könnte ich drüber reden. Aber wie Gott ist. Wie groß er wirklich ist. Er sagt, er möchte bei dir Wohnung nehmen. Das weiß ich spätestens, seit ich verheiratet bin. Nee, das fing schon vorher an. Ich hatte eine Studentenbude, da hatten die Staubflocken Marlboro-Freiheit, die große Freiheit. Da kommt die Werbung her. Aber ich weiß noch, wie Marianne und Schwiegermutter das erste Mal gekommen sind. Ich muss da keine Details sagen. So hat die vorher noch nie ausgesehen. Ich meine, sie hat dann immer noch was gefunden, aber ich wusste, sie kommt. Das heißt, ich musste die Wohnung aufräumen. Ich musste eine gewisse Ordnung machen. Derzeit degeneriere ich wieder, meint sie. Ja? Aber versteht ihr, wenn Jesus kommt mit dem Heiligen Geist, ist deine Wohnung aufgeräumt. Und wie viel Platz kriegt er eigentlich? Das habe ich mich dann gefragt. Das kann ich wieder abgreifen. Wann immer ich in dieser Woche zornig war, wann immer ich egoistisch war, wenn immer ich mir selbst Leid getan habe, dann wusste ich, der Heilige Geist herrscht momentan gar nicht. Jetzt herrscht mal wieder Paul. Und dann habe ich ihm gesagt, geh mal in die Besenkammer, du störst jetzt, ich bin gerade wütend und ich habe auch einen Grund. Dann schiebe ich ihn ganz langsam raus. Aber wenn ich den Heiligen Geist haben will, das Erste, was ich tun sollte, ist die Wohnung aufräumen. Das meint die Bibel doch, lass das dumme Zeug sein. Wenn du gelogen hast, hör endlich auf. Wenn du irgendwo geflucht hast, ey, stell dein Leben um. Wohnung aufräumen, um die Gabe zu empfangen. Empfangen heißt auch erwarten und Ausschau halten, Hunger haben. Da komme ich jetzt gleich noch drauf. Aber wenn ich wirklich Erwartung habe, und ich denke mir manchmal, unsere Erwartung an Gott ist ganz gering geworden. Je älter manchmal Christen werden, umso weniger Erwartung haben sie, dass Gott wirklich noch große Dinge tut. Das war vorgestern meine Botschaft bei den Pastoren. Ich habe gesagt, jetzt sind wir schon lange unterwegs. Als ich ganz jung im Glauben war, ey, was habe ich geglaubt, was Gott alles machen kann, was er durch mich machen kann. Ich weiß noch, wie ich in der Badewanne gelegen habe, vor dem Straßeneinsatz am Kudamm, und habe geträumt, was wäre, wenn ich jetzt im Olympiastadion wäre, bei Hertha BSC, das Stadion gerammelt voll und sie sahen, Paul hat 5 Minuten Zeit zu predigen, bevor die anfangen zu kicken. Ich habe in der Badewanne gelegen und habe geträumt. Jetzt stehe ich auf und sage, hinten im Rang Nummer 7, da ist jemand im Rollstuhl gekommen, im Namen des Herrn sei gesund. Und in meiner Badewannentraum ist er aufgesprungen, kam nach vorne, hat im Anstoßkreis direkt ein Zeugnis gegeben. Und dann habe ich gedacht, so und jetzt die Omas, die oben alle sind, die sollen ihre Krücken wegwerfen. Und Herzschrittmacher, den beten wir raus. Ich habe Träume gehabt und ich war heiß, wie ich auf die Straße ging, weil ich wusste, mein Gott ist genial groß. Und dann kam ich auf die Straße und dann waren nur 2 und wie ich angefangen habe zu predigen, sind die ja noch gegangen. Und ich denke manchmal, je älter wir werden im Glauben, wenn wir nicht mehr die Erwartung haben, dass der Heilige Geist mit uns umgeht, wir begeben uns auf das, was menschlich noch machbar ist. Der Turmbau zu Babel war menschlich machbar. Das war eine ganze Menge, was sie da gebaut haben. Aber dieses übernatürliche Eingreifen Gottes in meinem Leben, wie schnell reduziert sich das in meinem Glaubensleben nach erstem Enthusiasmus, dass ich sage, naja, wo ist er denn jetzt? Ah ja, und dann finde ich Erklärung, die Zeit ist nicht da. Habe ich überhaupt noch Erwartungen? In der Vorbereitung habe ich gesagt, eigentlich muss ich ganz ehrlich sein, ich muss auch vor euch Buße tun. Ich reduziere immer den großen Gott auf ganz große Kleinigkeiten. Und meine Erwartung manchmal, dass wirklich hier wirklich was passiert, was weltbewegend, was Berlin bewegend ist, die Hoffnung habe ich nach vielen Predigten scheinbar aufgegeben. Ich meine, ich rede noch davon, dass ich die Hoffnung habe, aber die Frage ist ja immer, rede ich nur davon oder ist das wirklich echt? Ich habe gelernt, riesen fromme Worte auf Lager zu haben, die fast in jede Lebenssituation reinpassen, wenn sie nicht ganz extrem sind. Aber meine Frage ist, was glaubst du wirklich? Hast du Erwartung, dass der Geist Gottes wirklich heute noch wirkt? Und hast du noch Hunger danach? Da ist jemand, der hat noch Hunger danach. Ja, weil das ist für mich die einzigste richtige Stelle, jetzt muss ich gucken, dass die mir wirklich hilft, zu sagen, wie ich wieder an den Heiligen Geist stärker rankommen kann. Ob ich ihn verstehe oder nicht, ob mir das zu hoch ist oder nicht. Unmittelbar nach dem Vaterunser im Lukas-Evangelium ist interessant, unmittelbar nach dem Vaterunser, wo gebetet wurde, vergib mir meine Schuld, ich vergebe auch, wo die Buße gelaufen ist, da kommt diese Textstelle, die der Herr Jesus erklärt. In den meisten Bibeln ist ein Absatz, kommt eine neue Überschrift, aber ich glaube nicht, dass das von Anfang an so war. Ich glaube nicht, dass der Herr Jesus in Absätzen geredet hat. Nach dem Vaterunser, nochmal, nach der Buße, nachdem du gesagt hast, ey, Gott, bitte vergib mir meine Schuld, du bist der Größte, du bist mein Vater, bitte vergib mir und ich vergebe auch. Haben wir ja vorhin gebetet, ist noch präsent? Ja, okay, sonst wiederholen wir nochmal. Und er sprach zu ihnen, im Anschluss an das Vaterunser, wenn jemand unter euch einen Freund hat und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, lieber Freund, leih mir drei Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und er darin würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe, die Tür ist abgeschlossen und meine Kinder liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, dann wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Das behalten wir mal. Unverschämtes Drängen. Behalten. Nochmal. Okay, habt ihr gehört. Jetzt geht's ins Nächste. Kommt ja noch was hinterher. Müsst ihr jetzt eigentlich... Ah, da habe ich schon. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Diesen Spruch höre ich nur immer dann, wenn ich irgendwas verlegt habe. Dann kennen wir auf einmal die Bibel auswendig. Kennt ihr das auch? Suchet, so werdet ihr finden, sagst du deinem Kumpel, der seinen Autoschlüssel verloren hat. Denn wer da bittet, der empfängt, und wer da sucht, der findet, und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinen Sohn, wenn er ihm einen Fisch bittet, eine Schlange für den Fisch bietet? Oder der ihm, wenn er ihm um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür bitte? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, das sollte man streichen, wenn nun ihr euren Kindern gute Gaben, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Willst du wieder mehr Heiligen Geist haben? Dann räum deine Wohnung auf. Dann fang einfach wieder damit an, dass du sagst, ich will ihn erwarten, ich will Ausschau halten, ich will Hunger haben, wie ein unanständiges Kind. Und dann öffne die Tür Und manchmal, so glaube ich, wenn es darum geht, den Heiligen Geist neu empfangen, insbesondere dann, wenn ich die Bibel meine, gut zu kennen, scheint mir das der größte Schritt zu sein. Innerlich aufzumachen, dass er wirklich reinkommt. Weil spätestens dann kommt mein ganzer Stolz. Ich will ja immer noch die Kontrolle behalten. Ich will ja immer noch der Chef sein im Ring. Und bevor ich mein ganzes Innerstes weggebe, muss ich mir das nochmal genau überlegen. Und da sind wir sehr im Unterbewusstsein geprägt. Du kannst das von ganzem Herzen wollen, aber dein Unterbewusstsein schafft das nicht. Man weiß das, wenn jemand mal einen Autounfall hatte, der kann auch Auto fahren, aber der hat immer so im Unterbewusstsein so eine Hemmschwelle, die müsste er überwinden, damit er wieder richtig fahren kann. Also im Unterbewusstsein laufen ganz viele Egoismen oder Schutzmechanismen ab. Und jetzt kommst du in die Gegenwart Gottes, der Heilige Geist will dich erfüllen, er will bei dir Wohnung machen und du sagst, Moment, ein paar Spielregeln. Ich möchte erstens nicht zucken. Zweitens, ich möchte nicht umfallen. Ich möchte auch nicht irgendwie im Heiligen Geist lachen. Und mit dem Zungenreden, das müsste mir erst noch mal jemand genau erklären. Also ich hätte so ein paar kleine Bedingungen, wie das besser gehen sollte. Und ich sage euch, je frommer wir sind, umso mehr sind diese Mechanismen, weil du möchtest im Gottesdienst ja nicht negativ auffallen. Noch schlimmer wird das, wenn du so den einen oder anderen kleinen Lümmel, sprich Dämon, noch mit dir rumschleppst aus deiner alten Vergangenheit, der beim Bußetun nicht einfach gegangen ist. Und jetzt will der Heilige Geist in diese Wohnung und will den Lümmel erstmal rausschmeißen. Und ich meine das jetzt nicht böse, aber dann stehst du vorne beim Gebet und hast lauter Schweißperlen auf den Stirn und sagst, ich weiß gar nicht, was war. Hoffentlich blamiere ich mich nicht. Ich glaube, die Tür aufmachen scheint mir neben dem abgestandenen Christentum einer der Haupthinderungsgründe für den Heiligen Geist zu sein. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass Berlin so finster ist. Weil ich lese, wenn es dunkel ist, wird das Licht noch stärker werden. Und ich glaube, je dunkler die Zeit wird, umso mehr wird der Heilige Geist dagegenhalten. Und die Frommen durchtragen. Die Tür öffnen, das müssen wir schon machen. Und eine letzte Frage, die dabei noch eine Rolle spielt. Warum will ich denn den Heiligen Geist überhaupt haben? Als die Jesus-Bibel-Bewegung in Berlin tobte und ich den Heiligen Geist gerne auch haben wollte, fragte mich ein Prediger, warum willst du den überhaupt? Hatte ich so im Moment meine speziellen Theorien. Ich wollte im Olympiastadion stehen, im Mittelkreis, unter der vollkommenen Salbung. Ich wollte Leute aus dem Rollstuhl aufstehen lassen. Und dann stellte ich dabei fest, eigentlich, Paul, willst du nur Macht haben? Es soll nachher jeder aufstehen und applaudieren und sagen, so groß ist Paul. In der Badewanne habe ich natürlich ganz demütig gesagt, alle Ehre dir, Herr. Aber wie gesagt, ich sage manchmal Sachen und meine das gar nicht. Das ist mein Problem. Geht das euch auch so? Sagt jemand, ach, Sie sehen aber wunderbar aus und sagst, na, wo ist die Fregatte denn abgelaufen? Man denkt manchmal so ganz andere Sachen, als man sagt. Frage, warum willst du den Heiligen Geist? Willst du nur in Zungen reden? Warum? Verstehst du sowieso nicht. Das sind alles wirkliche Fragen. Diese Frage musst du beantworten, sonst stehst du da und sagst, naja, warum will ich denn die Gabe des Heiligen Geistes haben? So ein bisschen Gott in einem kann ja nicht schaden. Wie mal jemand zu mir gesagt hat, er wollte eigentlich nur intelligenter werden. Deswegen ist er zum Segnen gekommen, weil er dachte, Heiliger Geist, alle Weisheit leiten. Dann hat man ihm gesagt, du solltest dich vorher bekehren. Ja, sagt er, wenn er Bedingung ist, mache ich das mal eben. Dann hat er sich bekehrt. Ich glaube, diese Frage müssen wir beantworten. Die Frage, will ich den Heiligen Geist haben, damit ich als sein Kind in dieser Welt wirklich leben kann. Damit ich wirklich vergeben kann. Dass ich wirklich meine Seele vor Gott zur Ruhe bringen kann. Ich gehöre ja immer noch zu den streitsüchtigen Menschen. Komisches Wort, Streitsucht, nicht? Will ich eigentlich gar nicht. Ich möchte eigentlich, dass Gott in mir herrscht. Dass ich lieben kann, selbst wenn man mich nicht liebt. Dass ich vergeben kann, selbst wenn nicht um Vergebung gefragt worden ist. Dass ich zudecken kann. Ihr Lieben, dafür brauche ich den Heiligen Geist. Das schaffe ich mit meiner verbogenen Charakterintelligenz nicht. Dafür brauche ich eine Hilfestellung, sonst werde ich nur religiös. Und religiöse Leute ticken irgendwann wieder aus. Ich brauche den Heiligen Geist, dass er regiert, dass ich diese Sanftmütigkeit habe, die Jesus Christus hatte, dass ich diese Langmütigkeit habe, die Jesus Christus hatte, dass ich ihm ähnlicher werde. Dafür brauche ich seinen Heiligen Geist und ich habe ein Thermometer bei mir in meinem Leben. Wenn ich wenig Heiligen Geist in meinem Leben Raum gebe, dann weiß ich genau, wo ich versage in der Woche. Ich brauche den Heiligen Geist, dass ich mich nicht um das Morgen sorge, sondern dass die Größe Gottes vor meinem inneren Auge gemalt ist, der sagt, ich habe dich mit Namen gerufen, du gehörst mir, ich gehe mit dir. Das ist leicht gesagt, wenn einem alles glatt gelingt, aber wehe uns, wenn Schwierigkeiten ins Leben kommen, die du nicht mehr selbst handeln kannst, dann dieses Vertrauen haben, dass Gott so groß ist, dass er das Problem lösen kann, das ist schwierig. Und dafür brauche ich den Heiligen Geist. Und dafür will ich ihn haben. Ich will ihn haben. Ich will ihn verstärkt haben. Ich will wieder diese Sehnsucht in meinem Herzen haben, dass ich in der Badewanne liege und über das Olympiastadion am Anschlusskreis träumen kann. Weil ich möchte Gott zutrauen, dass diese Dinge möglich sind für den, der da glaubt. Ich möchte wieder glauben, dass Leute aus dem Rollstuhl aufstehen. Ich möchte wieder glauben, dass Menschen an der Seele geheilt werden. Dass Menschen sich das verkneifen können, Irritationen zu leben. Ich möchte es wieder erleben, dass der Geist so mächtig auf uns kommt, dass Vergebung ohne Ende da ist. Wie kann das dann geschehen, dass er dann Wohnung nimmt, so ganz praktisch? In Apostelgeschichte 1, Vers 8 wird einfach gesagt, wenn du diese Sehnsucht hast, wenn du auf ihn wartest, wenn du bereit bist aufzuräumen, wenn du bereit bist, den Heiligen Geist nicht als Wundertüte mit dir rumzutragen, dann wird der Geist Gottes einfach auf dich kommen. Das wäre ein Ding, das würde ich gerne nochmal sehen. Und ich sage das nachdenklich. Warum haben wir das so wenig? Wir können vielleicht alle Geistesgaben aufzählen. Wir können sagen, wie sie funktionieren, aber den Geist haben wir damit noch nicht. Wie wird das geschehen? Der Geist wird Wohnung in uns nehmen. Römer 8, Vers 11. Du kommst nach Hause, niemand ist da, fühlst dich wie Wilhelm Busch in der Zelle und nachdem du eine Zeit geklagt hast, kannst du ins Loben durchdringen. Ich brauche das. Ich brauche das. Keine Betäubung mehr durch irgendwelche Fernsehprogramme, sondern weil der Geist Gottes kommt. Er wird auf uns kommen und auf uns ruhen. Nicht mal eben so eine Blitzerfahrung am Sonntagmorgen, sondern er wird auf uns ruhen. Und wovon wir ausgegangen waren, dass wir den Geist empfangen. Die praktischen Schritte dann dahin. Ja, das ist jetzt meine letzte Folie, die sollte gar nicht kommen. Wie komme ich jetzt dahin? Was habe ich euch sagen lassen vorhin?
Wie war das nochmal in dieser Geschichte?
Habt ihr doch alle ausgesprochen. Unverschämt. Hey, wir dürfen im Gottesdienst mal unverschämt sein. Selbst du, der du immer sehr gesittet da sitzt, du darfst heute mal unverschämt sein. Habt ihr euch mal vorgestellt, was das bedeutet im Gottesdienst? Dann ist nichts mehr normal. Dann fängt er hier an zu schreien und sagen, ich will den haben. Du regst dich auf, sagt er, reg dich nicht auf, ich bin jetzt mal unverschämt, ich will das haben. Dann kommt vielleicht einer nach vorne und rüttelt an mir und sagt, Pastor, ich brauche den Heiligen Geist. Ich sage, schüttel mich nicht so viel, ich kriege ein Trauma. Versteht ihr? Wir sind so ehrlich. Manchmal würde ich mir wünschen, wir hätten noch mal ein paar Turbulenzen im Gottesdienst. Weil wir unverschämt bitten wollen, wir sagen, wir brauchen diesen Heiligen Geist wieder ganz neu. Dass wir wieder wie hungrige Kinder werden, sagen, ich habe das ja öfters mal in der Predigt hier verwehrt, ich habe Hunger, ja, sage ich, das weiß ich, gibt gleich Essen. Ich habe Hunger, ich sage, das habe ich gehört. Hör auf zu schreien, gib gleich Essen. Aber ich habe Hunger. Merkt ihr, wie normal wir geworden sind? Vielleicht muss ich vor der eigenen Tür kehren, wie normal ich geworden bin. Wie ich mich christlich assimiliert habe, aber dieses Brennen nicht mehr da ist. Dieser Hunger verloren gegangen ist. Und ohne diesen Hunger wird es nicht gehen. Es wird nicht gehen. Ich soll bitten und betteln. Und dann kann es ganz plötzlich kommen, zu dem Zeitpunkt, den Gott festgesetzt hat. Vielleicht lässt er dich im Moment zappeln. Vielleicht auch und vielleicht schenkt er dir auch die Gnade und sagt, okay, ich will dir helfen. Wir machen eine didaktische Übung. Der Pastor legt dir mal die Hände auf, dann geht es einfacher in den Empfang. Wenn du dann umfällst, dann liegt es vielleicht an seinem Atem. Wir lesen in der Bibel, manchmal kommt der Heilige Geist ganz plötzlich zu Menschen, die Hunger haben. Die nicht zufrieden sind mit dem, wie die gottesdienstlichen Betriebe laufen. Die bereit sind, alles wieder aus der Hand zu legen, was an ihren Erfahrungen da so eine Rolle gespielt hat. Die ihre Sorgen vielleicht mal beiseite legen und sagen, ich brauche den Heiligen Geist, ich brauche, dass der große Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, in mein Leben hineinkommt. Und dann bleibt der Rest, dass vielleicht die Hände aufgelegt werden. Das liegt dann nicht an besonderen Händen, wir sind keine Magier, sondern dann hilft man einfach zu empfangen. Dass die Angst weggenommen wird, zu sagen, ich bin doch dabei, dir kann gar nichts passieren. Das hilft, dass man das innere Trauma aufarbeiten kann, diese Angst aus dem Rahmen zu fallen. Ich möchte behaupten, entweder wir schaffen es wieder, diesen Hunger zu haben nach dem Heiligen Geist, uns wieder danach auszustrecken oder wir erübrigen uns in den nächsten Jahren. Je nachdem, wie feurig ich drauf bin, wird der eine oder andere mehr hier hinkommen, weil er sagt, hier kann man im Gottesdienst zwischendurch mal vielleicht lachen oder ich mag seine Sprüche oder sonst irgendwas. Aber in den einzelnen Leben wird sich nichts verändern. Am Freitag habe ich mitten im Lobpreis nochmal den Pastoren und Ältesten, die da waren, gesagt, haltet einen Moment mal inne und überlegt euch Dinge, die euch absolut unmöglich sind in eurem privaten Umfeld. Finanzielle Sorgen, krankheitsmäßig, beziehungsmäßig. Denkt vielleicht an Kinder oder Enkelkinder, die momentan nicht gläubig sind, die irgendwo rumschwirren und man sagt, wie soll das geschehen, dass die wieder Glauben bekommen? Wie soll dieses und jenes gehen? Und dann stellen wir dann fest, wir brauchen diesen unendlich großen Gott, dass er bei uns Wohnung nimmt, dass wir daran zur Ruhe kommen. Dass wir wissen, der Herr wird's schon machen. Ich sehe so ganz praktisch, der Heilige Geist ist da. Und genauso würde ich das jetzt gerne mit euch machen. Ich würde innehalten und sagen, wenn irgendwas Sinn gemacht hat in der Predigt, dass du vielleicht sagst, okay, ich verstehe jetzt, Gott ist so groß, aber wie will er bei mir wohnen, verstehe ich nicht, ich auch nicht. Dass du dann sagst, aber ich möchte ganz neu den Heiligen Geist wieder haben, dass er kommt, dass ich selbst für unlösbare Probleme bei ihm eine Lösung finde. Warum willst du den Heiligen Geist haben? Damit du ihm ähnlicher wirst, dass du mit ihm unterwegs bist. Wenn das deine Sehnsucht ist, dann mach dein Herz auf, dann lass ihn wirken und dann werden wir die Gaben automatisch sehen, die er dann wirkt. Die werden sprießen. Nicht die Sehnsucht nach den Gaben ist wichtig, sondern nach dem Geber, dass die wieder ganz neu aufwacht. Und hier würde ich gerne jetzt mein Amen sagen, dass wir beten. Und ich würde dann sagen, wer das wirklich will, der soll innerlich aufstehen und soll das dem Herrn Jesus sagen. Und mal sehen, ob wir dann vielleicht noch rufen und sagen, okay, wer möchte mehr, wer möchte Handauflegung haben, dass der nach dem Gottesdienst kommt, während wir den Segnungsteil haben, während wir hier vorne stehen und sagen, bitte segne mich, ich brauche mehr Heiligen Geist. Und wer sagt, okay, ich muss mir das noch überlegen, ich denke, das geht heute Abend beim Schlafengehen, der geht in aller Ruhe mit Frieden runter im Kirchencafé und schlürft sein Käffchen. Aber geh nicht nach Hause, ohne dass Sehnsucht nach diesem großen Gott in dir geweckt wurde. Erkenn dich mit Namen. Lass uns beten.